Dritte Predigt zum Buch Kohelet oder Prediger. Sieben Einblicke fürs Leben heißt ja diese Predigtserie. Also mal von einer anderen Warte aus auf mein Leben schauen. Und vielleicht wird mir oder dir das eine oder andere dann auch bewusst oder bewusster. Heute mit dem Thema, eine Frage, im Hamsterrad gefangen. Wie macht man einen Hamster glücklich? Schenk ihm ein Laufrad. Er wird es lieben. Er wird seinen nächtlichen Bewegungsdrang darin abreagieren und glücklich sein. Und weißt du, glückliche Hamster leben länger. Also am Schluss ist es eine Win-Win-Situation. Du als Halterin, als Halter eines Hamsters hast auch mehr Freude. Alles positiv also. Bei uns Menschen ist das anders. Für uns bedeutet das Hamsterrad-Syndrom, hier eine Illustration, eine mögliche. Für uns bedeutet das Hamsterrad-Syndrom permanent mit vielem beschäftigt sein, ohne befriedigendes Resultat. Obwohl du dich mit großer Anstrengung vielleicht für ganz viel Gutes abstrampelst, hast du das Gefühl, nicht wirklich vom Fleck zu kommen. Oder du fragst dich manchmal vielleicht auch, so ein Treten an Ort, was hat das für einen Sinn? Ich weiß nicht, wie sich dein Leben gerade anfühlt. Vielleicht fühlt sich dein Alltag im Moment auch ähnlich oder genauso an wie auf diesem Bild, ein Hamsterrad. Zumindest mir kommt es nicht unbekannt vor. Und darum gut, auch hier einen Einblick ins Leben zu wagen, mit Gottes Wort, mit seiner Hilfe und mit dem heutigen Bibelwort in Prediger Kapitel 3 können wir eine gute oder vielleicht eine neue Perspektive gewinnen für das Verhältnis von Zeit und Ewigkeit. Denn darum geht es in Prediger Kapitel 3. Und so eine erneuerte vielleicht Perspektive auf das Zeitliche, auf das Ewige kann auch ein Ausweg sein aus diesem Gefangensein im Hamsterrad. Ich lese aus dem Buch Prediger, Kapitel 3, die Verse 1 bis 8. Für alles gibt es eine bestimmte Stunde und jedes Vorhaben unter dem Himmel hat seine Zeit. Eine Zeit für die Geburt und eine Zeit für Sterben. Eine Zeit zum Pflanzen und eine Zeit zum Ausreißen des Gepflanzten. Eine Zeit zum Töten und eine Zeit zum Heilen. Eine Zeit zum Einreißen und eine Zeit zum Aufbauen. Eine Zeit zum Weinen und eine Zeit zum Lachen. Eine Zeit zum Klagen und eine Zeit zum Tanzen. Eine Zeit, Steine wegzuwerfen und eine Zeit, Steine zu sammeln. Eine Zeit, sich zu umarmen und eine Zeit, sich zu trennen. Eine Zeit zum Suchen und eine Zeit zum Verlieren. Eine Zeit zum Aufheben und eine Zeit zum Wegwerfen. Eine Zeit zum Zerreißen und eine Zeit zum Zusammennähen. Eine Zeit zum Schweigen und eine Zeit zum Reden. Eine Zeit zum Lieben und eine Zeit zum Hassen. Eine Zeit für den Krieg und eine Zeit für den Frieden. Wie reden diese Worte in unser Leben heute hinein? Was sagen sie uns heute über das Verhältnis von Zeit und Ewigkeit? Diese Verse hier gehören wohl zu den bekanntesten Versen aus dem Buch Prediger. Wir finden 14 Gegensatzpaare, also zum Beispiel Pflanzen und Ausreißen. 14 Paare, Gegensätze, total 28 Tätigkeiten, mögliche Tätigkeiten des Menschen. Und ich glaube, dass sie stellvertretend stehen für ein ganzes Menschenleben, für die ganze Bandbreite dessen, was ein Mensch erfahren kann oder was er selber machen kann. Wenn alles Wesentliche, das im Leben geschieht, seine Zeit hat, dann ist es keine Zeit, die der Mensch bestimmt. Es geschieht zu der von Gott festgesetzten Zeit. Unsere Aufgabe ist es, zu erkennen, was Gott jetzt gerade tut und was jetzt gerade dran ist für dich und für mich. Ist es Zeit, etwas Schweres wegzuwerfen? Oder ist es Zeit, wie es heißt, Steine zu sammeln, damit du das nötige Gewicht und den Halt vielleicht hast, wenn dann der nächste Sturm kommt? Was ist jetzt dran? Das ist unsere Aufgabe. Aber alles geschieht zur von Gott festgesetzten Zeit. Nicht unsere Aufgabe ist das. Es kann also nur darum gehen, zu ergründen, immer wieder im Alltag, für was die Stunde jetzt geschlagen hat. Und für dich und für mich können das zwei ganz unterschiedliche Sachen sein. Aber beide wollen wir erkennen, um was es jetzt geht. Wollen wir darin Wachstumsschritte machen? Ganz vieles könnte über diese Verse gesagt werden. Ich möchte mich auf drei große Wahrheiten beschränken für unser Leben, die sich darin abzeichnen. Erstens, alles, was auf der Erde geschieht, ob von Menschen veranlasst oder ob von einem undurchschaubaren Schicksal verfügt, steht unter Gottes Regierung. Im Vers 1 haben wir gelesen, unter dem Himmel, das heißt unter der Regierung des Himmels. Gott ist der König und alles, was geschieht, geschieht unter seiner Regierung. Das heißt nicht, dass alles seinem Willen entspricht. Gott kann sehr vieles zulassen, das gar nicht seinem Willen entspricht, aber auch das gehört zu seinem Plan, zu seiner Regierung. Alles steht unter dieser Regierung. Und wenn das stimmt, dann sind alle Ereignisse dieser Welt, die schönen und die traurigen, die dich persönlich betreffen und die ganz am anderen Ende der Erde sich abspielen, alle diese Ereignisse sind nichts anderes als die Räder des Thronwagens Gottes, die ineinander greifen. Wir finden ja dieses Bild in Ezekiel 1, wo der Prophet Ezekiel diese Vision hat von der Herrlichkeit Gottes. Und lies wieder einmal dieses Kapitel, ich bitte dich, Ezekiel 1. Faszinierend, die Herrlichkeit Gottes. Sie ist anziehend und gleichzeitig erschreckend. Und ganz vieles ist nicht verständlich, nicht durchschaubar. Da sind verschiedene Räder und das wirkt alles ineinander. Und am Schluss sagt Ezekiel, so war das Aussehen der Herrlichkeit Gottes, seiner Schönheit, seiner Majestät. Also alles, was auf dieser Erde geschieht, ist nichts anderes als wie die Räder dieses Thronwagens Gottes, des Königs, die ineinander greifen, ohne dass wir dieses Zusammenwirken erfassen können. Trotzdem, und das ist das Schöne, trotzdem dürfen wir sicher sein, dass alles, was auch uns zum Beispiel geschehen mag, zur Verwirklichung von Gottes Plan zusammenwirken muss. Es kann nicht anders, denn es steht und bleibt unter seiner umfassenden Regierung und das durch alle Zeiten der Geschichte hindurch. Ich glaube, besser oder mehr nachvollziehen können wir das, wenn unsere Herzen Gott 100% ergeben sind. Wenn wir ihm zutrauen, dass er nur Gutes im Sinn hat. Und wenn wir in der Ewigkeit verankert sind, ich komme nachher noch darauf zurück, was das heißt, dann stimmen wir, glaube ich, manchmal ganz leise und manchmal voll Überzeugung, dem Bibelwort in Römer 8, Vers 28 zu, dass letztlich alles auch uns zum Guten dienen muss. Weil es unter Gottes Regierung steht. Auch wenn es sich vielleicht im Moment total anders anfühlt. Und mit dieser Einstellung werden wir uns über Gutes, das Gott uns zufallen lässt, richtig freuen. Und mit dieser Einstellung werden wir an den Schlägen, die das Leben austeilt, nicht verzweifeln. Herausfordernd und gleichzeitig sehr verheißungsvoll. Das ist die erste Wahrheit in diesen Versen. Alles geschieht unter der Regierung Gottes im Himmel. Eine zweite Wahrheit. Gott hat allem, was zwischen geboren werden und sterben passiert bei uns, seinen Platz und seine Zeit gegeben. Also alles, was wir tun oder im Leben auch erfahren, vielleicht auch ohne, dass wir es wollen, hat einen bestimmten Termin und eine bestimmte Dauer. Nichts davon ist das Ganze und nichts davon bleibt für immer. Darum, gib dem, was du tust oder erlebst, kein größeres Gewicht, keine stärkere Bedeutung, als es hat. Es hat seine Zeit, es hat seinen Platz, nicht mehr. Lass es da, wo Gott es hingestellt hat. Schleppe es nicht dein Leben lang mit. Vergrößere es nicht. Gib ihm nicht noch mehr Gewicht, wenn es schon schwer ist, zum Beispiel. Lass es an seinem Platz mit seiner Bedeutung und seiner Zeitdauer, so wie Gott es eingeteilt hat. Zwei konkrete Beispiele. Erstens, lass dich von Schwerem bitte nicht ein Leben lang beherrschen. Du hast vielleicht ganz Schwieriges erlebt, aber du kannst dich heute entscheiden, wie du im restlichen Teil deines Lebens damit umgehen willst. Lass dich von Schwerem nicht lebenslang beherrschen. Und wenn es dich betrifft, dann mach es bitte nicht anderen dauernd zur Last. Denn du hast das Deine und sie tragen das Ihre. Das ist ein konkretes Beispiel davon. Zweites Beispiel. Vergeude deine Zeit nicht mit wertlosen Beschäftigungen. Verbrauche nicht den größten Teil deiner Lebenskraft, deiner Ressourcen, das ist Zeit, Geld, Energie, Gaben und so weiter. Verbrate nicht den größten Teil davon für vergängliche Sachen. Denn wenn Gott dir etwas schenkt, das vergänglich ist, dann lasse es hier und gib ihm nicht diese Bedeutung, dass du alles, was du hast, darin investierst. Es ist ja vergänglich. Investiere dich vor allem in das, was Ewigkeitswert hat. Strebt vor allem nach Gottes Reich und nach seiner Gerechtigkeit, sagt uns Jesus Christus in Matthäus 6, Vers 33. Das ist eine zweite Wahrheit, die uns hier entgegenkommt. Ah ja, ihr seht da oben auch zusammengefasst diese Punkte. Und dritte Wahrheit, ich glaube, es geht auch darum, weise zu leben, denn das Buch Prediger gehört zur Weisheitsliteratur. Das heißt nicht, ganz viel im Kopf zu haben, sondern sich so verhalten, dass Leben gelingt, zusammen mit Gott. Die dritte Wahrheit ist in diesen Versen, weise Leben bedeutet, zwischen Zeit und Ewigkeit klar zu unterscheiden. Ich und du in unserem Leben. Oft geben wir Zeitlichem zu großes Gewicht, kenne ich, und verschieben Ewiges auf später, wenn ich dann mal Zeit habe, so. Wir bewerten Zeitliches zu hoch, oft, und Ewiges zu tief. Das hat für uns wenig Wert, oder? Aber irgendwas Belangloses, das vergänglich ist, das beschäftigt uns einen ganzen Tag und vielleicht noch eine ganze Nacht, ist mir auch schon passiert. Aber wenn wir das tun, Zeitliches zu hoch und Ewiges zu tief bewerten, sagt die Bibel dem Torheit. Bist ein Narr. Also neudeutsch würde man sagen, bist dumm. Das hat nichts mit dem IQ zu tun, sondern mit geistlichem Verständnis. Und wenn wir jeder Sache und jedem Vorhaben den Wert lassen, den Gott ihnen gegeben hat, dann leben wir weise. Das kommt uns in diesen Versen auch entgegen, denn es sind Verse aus der Weisheitsliteratur. Dumm würden wir leben, wenn wir das Zeitliche oder Vergängliche derart ernst nehmen, ihm so viel Gewicht geben, als würde es für immer bleiben. Und das Ewige als nebensächlich und belanglos oder etwas für nach der Pensionierung bewerten würden. Von Gott aus liegen wir falsch, wenn wir in den vielen Entscheidungen und Prioritäten, die wir im Alltag treffen, nicht unterscheiden zwischen Zeitlichem und Ewigem. Dem reichen Großgrundbesitzer, der immer mehr für sich haben wollte und es genießen wollte und seine Scheunen vergrößerte und sein Reichtum, sagt Gott, du Narr, du Dummkopf, Entschuldigung, du Trottel, also ich sag's nicht, aber so könnte man es auch übersetzen, du Narr, noch in dieser Nacht fordere ich dein Leben von dir zurück. Und was du alles angehäuft hast, für wen wird's dann sein? Steht so in Lukas 12, Vers 20. Gott bewahre uns vor Fehleinschätzungen, wenn wir Lebensprioritäten setzen und Entscheide fällen. Fragen wir uns doch wieder einmal vor Gott, was sind meine drei größten Lebensprioritäten? Schreib das mal auf und rede mit Gott darüber. Und noch eine Frage, die weiterführen kann. Wenn ich wieder mal entscheiden muss, welche Kriterien sind mir am wichtigsten? Das drei Grundwahrheiten, ganz kurz, die uns in diesen ersten 8 Versen entgegenkommen zum richtigen, guten Verhältnis von Zeit und Ewigkeit. Und vielleicht helfen sie dir oder mir auch, einen besseren, gesunderen Perspektive zu finden für Zeit und Ewigkeit. Und wichtige Alltagsimpulse zum Verhältnis von Zeit und Ewigkeit finden wir auch in den folgenden Versen hier, Prediger 3, Vers 9 bis 14. Welchen Gewinn also hat einer davon, dass er etwas tut und sich damit abmüht? Ich habe das Geschäft gesehen, das Gott den Menschen gegeben hat, damit sie sich damit abmühen. Alles hat er schön gemacht zu seiner Zeit. Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. So habe ich erkannt, es gibt kein größeres Glück für den Menschen, als sich zu freuen und in seinem Leben Gutes zu tun. Aber auch, dass jeder Mensch isst und trinkt und Gutes sieht bei all seiner Arbeit. Das ist eine Gabe Gottes. So habe ich erkannt, alles, was Gott tut, wird für ewig sein. Nichts kann man hinzufügen und nichts davon wegnehmen. Gott hat das so gemacht, dass man ihm mit Ehrfurcht begegnet. Jetzt kommt Gott sichtbar ins Spiel, hier im Text hervorgehoben. Das war bis jetzt nicht der Fall. Ganz spannend, oder? Und das zeigt uns Entscheidendes zum richtigen Bewerten von Zeit und Ewigkeit kommt von Gott. Das haben wir nicht aus uns selber. Der ewige Gott hat die Ewigkeit in unsere Herzen gelegt, in uns Menschen, Vers 10. Wir haben also etwas in uns, das uns irgendwie anzeigt, in welche Richtung wir eigentlich streben sollen. Und so finden wir auch hier in diesen Versen wertvolle Alltagsimpulse für Zeit und Ewigkeit. Ein erster Impuls: Sehe deine Lebensaufgabe im Licht der Ewigkeit. Das kommt uns aus Vers 10 entgegen. Gott hat den Menschen etwas gegeben, eine Lebensaufgabe. Und weil das in einer gefallenen Schöpfung stattfindet, spätestens seit 1. Mose Kapitel 3, ist es mit Schweiß verbunden, mit Mühe, mit Unkraut für den Landwirt und so weiter. Sehe deine Lebensaufgabe im Licht der Ewigkeit und nicht nur so im begrenzten in der begrenzten Optik des Zeitlichen. Wenn du an deiner Lebensaufgabe nicht verzweifeln willst, weil das kann ja auch mal geschehen, dann musst du diese Lebensaufgabe im Licht der Ewigkeit bewältigen. Stelle sie ins Licht, das von der Ewigkeit darauf fällt. Und dann siehst du sofort oder viel klarer, was ist wichtig, was ist entscheidend, was ist wertlos, was wirft keinen Gewinn ab, kein Bleibendes und so weiter. Ohne Beziehung zum ewigen Gott und ohne praktischen Bezug zur Ewigkeit in unserem zeitlichen Leben bleibt vieles, wenn nicht alles, hohl, unnütz, wertlos. Das möchte ja niemand von uns. Also es geht darum, deine begrenzte Lebenszeit und wie du sie gestaltest, ist in einen viel größeren Rahmen eingebunden, als du wahrnehmen kannst, in den Rahmen der Ewigkeit. Deine Zeit ist eingebettet in Gottes Ewigkeit. Deine Existenz, also wer und wie du bist, ist Teil von Gottes ewigem Ratschluss, von seinem Plan, von dem du ganz vieles nicht weißt, aber das ist nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass du dir für dein Leben und deine Aufgabe fragst, was tut Gott heute, jetzt, hier, gerade in mir, in meinem Leben, in meinem Umfeld oder da, wo ich morgen sein werde und so weiter. Was ist von Gott aus jetzt da gerade dran? Das ist entscheidend. Und dann betrachtest du dein Leben und deine Lebensaufgabe im Licht der Ewigkeit. Und so kann auch gelebte Gemeinschaft mit Gott mehr Wirklichkeit werden. So werden wir ein größerer Segen sein für unsere Mitmenschen. So werden wir mehr zur Ehre Gottes leben und so haben wir einen viel größeren, weiteren Horizont, als wenn wir das nur aufs Hier und Jetzt begrenzen. Das ist ein erster Impuls in diesen Versen für Zeit und Ewigkeit. Ein zweiter Versuch, bitte nicht aus etwas Zeitlichem oder Vergänglichem herauszuholen, was nicht in ihm steckt. Also ich sage jetzt mal, irgendeine wertlose Beschäftigung und du denkst, wenn ich das mache, dann werde ich erfüllt sein, dann werde ich befriedigt sein, das wird mir gut tun. Und jedes Mal nachher merkst du, immer noch leer, immer noch enttäuscht, hat nichts gebracht. Und so oft fallen wir in diese, ich sage jetzt mal Schlinge hinein. Wir wollen also etwas Zeitlichem, Vergänglichem, von dem wir eigentlich wissen, dass es uns nichts Bleibendes bringt, wollen wir irgendwie Erfüllung und Befriedigung herausschöpfen und jedes Mal ist die Erkenntnis am Schluss die gleiche. Es hat nichts gebracht. Lebenssinn findet sich nicht im Zeitlichen. Warum? Weil wir Menschen für die Ewigkeit geschaffen sind. Gott hat die Ewigkeit in unser Herz gelegt. Er hat Ewiges mit dir vor und nicht das Zeitliche. Und dein Leben hier ist nur ein ganz kleines Vorspiel, wie eine Hauptprobe für die Hauptaufführung in der Ewigkeit im Himmel. Dass wir das so merken. Wie will denn Vergängliches uns Menschen sättigen, die wir für die Ewigkeit erschaffen sind? Das ist nicht möglich. Nehmen wir das doch auch mit als Alltagsimpuls. Drittens, in den Versen 11 bis 13, wer in der Ewigkeit seine Ruhe gefunden hat, dankt Gott für das Gute in der Zeit und bindet sich an den Geber. Wisst ihr, manchmal sehen wir nur die Gabe. Wir wollen von Gott einen Segen. Wir wollen, dass er diese Situation ändert. Wir wollen, dass er uns hilft. Wir wollen, dass er uns Gelingen schenkt. Ist alles gut. Aber noch besser wäre es, den Geber hinter diesen Gaben haben zu wollen. Herz an Herz, Auge in Auge, von Angesicht zu Angesicht. Ist das verständlich? Also es ist ein Übungsfeld, ich gebe es zu. Aber dass ich natürlich für dies und jenes ihn bitte und er kann mir das schenken als Gabe, aber dass ich nicht nur die Gabe sehe, sondern den Geber dahinter. Und mit der Ewigkeitsperspektive, dass das alles eingebunden ist in die Ewigkeit, was ich hier lebe und mache, dann freue ich mich an den täglichen Gaben Gottes. Ich danke ihm für alles Gute und beweise meine Dankbarkeit damit, dass alle Gaben mich noch inniger an den Geber binden. Und dann werde ich eigentlich frei von vielem, innerlich frei. Ich werde frei für Gott oder noch freier. Und dann kann ich auch unbeschwert die Gaben eines freundlichen Gottes genießen. Ob ich sie jetzt heute erhalte oder nicht, ist dann nicht mehr so entscheidend. Und etwas Letztes, das wir in diesen Versen finden können, vor allem im Vers 14. Gott schafft Vollkommenes. Alles, was Gott tut, wird für ewig sein. Nichts kann man hinzufügen und nichts davon wegnehmen. Wenn wir das bejahen, dann begegnen wir ihm bitte auch in einer Haltung der Ehrfurcht. Gott hat das so gemacht, damit man ihm mit Ehrfurcht begegne. Das ist ein ganz großer Zug im Buch Prediger. Er kommt immer wieder darauf zurück. Entscheidend ist, dass über all dem, was du erlebst, was du machst, was du entscheiden kannst, was dir aufgebunden wird und wie du das bewertest, auch Zeit und Ewigkeit, dass über allem du an diesen Punkt geführt wirst, Gott mit Ehrfurcht zu begegnen. Also ihn wirklich den Herrn sein lassen. Ihm die Ehre erweisen, die ihm zusteht. Denn nur mit Gott meistern wir das Leben. Und das wäre dann, wenn wir Gott mit Ehrfurcht begegnen im Alltag, ich sage es jetzt mal, du hast pointiert, das ist dann Gottesdienst im Alltag. Dann wird deine Arbeit, was immer es ist, zum Feld, wo Gottesdienst im Alltag stattfindet. Wäre das mal eine lohnenswerte Perspektive, das mal zu testen, vielleicht morgen im Alltag wieder? Ich möchte es zumindest versuchen. Ja, wir sind gestartet mit der Frage, im Hamsterrad gefangen. Und ich habe gesagt, diese Verse in Prediger 3 können uns vielleicht helfen, eine erneuerte Perspektive für Zeit und Ewigkeit zu finden. Ich hoffe, dass du den einen oder anderen Impuls mitnehmen und umsetzen kannst. Denn das ist entscheidend. Nicht nur zu hören, nicht nur in den Spiegel zu schauen und dann wieder vergessen, was man gesehen hat, sondern es zu tun. Und wir haben ja 2x4 Punkte gesehen, ich möchte die nicht noch einmal wiederholen, aber so ein, zwei ganz dicke Takeaways oder wertvolle für mich. Eins ist erkennen, was Gott gerade tut und was dran ist. Haben wir gesehen. Bitten wir ihn doch darum, dass wir da Wachstumsschritte machen. Zweitens, der Weg zu geistlicher Reife hat keine Abkürzung. Wachsen im Glauben braucht Zeit. Also wenn wir Fortschritte machen möchten, eine gute, gesündere vielleicht Perspektive für Zeitliches und Ewiges gewinnen möchten, das auch auseinanderhalten und auch entsprechend danach handeln, das geschieht nicht einfach so. Da gibt es auch wieder Rückfälle, oder da versage ich auch wieder mal. Und dieser Weg hat keine Abkürzung. Auch das hat seine Zeit. Halleluja. Wachsen im Glauben braucht Zeit. Nutzen wir sie doch. Drittens, vielleicht steile These, aber prüfe es doch spätestens morgen. Arbeit ist Gottesdienst im Alltag. Beschränkt sich nicht auf den Sonntagmorgen. Und Zeit und Ewigkeit, das finde ich auch für mich persönlich so wichtig. Was wir gerade erfahren oder tun, ist nie das Ganze. Geben wir ihm nicht mehr Gewicht, als es hat. Ich wünsche euch viel Geborgenheit als glaubende Menschen. Geborgen im segnenden Wirken Gottes, der allem seine Zeit, seinen Ort, seine Bedeutung zugemessen hat. Und dann wäre die Antwort auf die Frage im Hamsterrad gefangen. Ein klares Nein. Gott sei Dank, nein. Viel Erfolg und Segen mit Gottes Hilfe. Amen.